Herzlich willkommen zum R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast. Heute sind wir in Hagen in meinem Büro und ich habe zu Besuch den lieben Kevin Maus, den ich auch vom Immobilienstammtisch kenne, aber nicht von unserem eigenen in Hagen, sondern ich glaube, wir haben uns in Dortmund kennengelernt. Erstmal, genau. Schön, dass du da bist. Hallo Kevin.
Hallo Marc, freut mich, dass ich hier sein darf. Hi.
Gerne. Kennengelernt haben wir uns, glaube ich, beim Immo-Stammtisch in Dortmund. Das war gar nicht genau. In Hagen. Mhm. Da haben wir die ersten Berührungspunkte gehabt. Du kommst aus der Nähe von Werdohl.
Genau, aus Werdohl, richtig. Ja.
Und ich bin ja in Altena groß geworden. Da hatten wir, glaube ich, den ersten Berührungspunkt, dass die beiden Orte gar nicht so weit weg voneinander waren.
Ja.
Und danach haben wir angefangen, uns im Investmentbereich so ein bisschen auszutauschen. Und ich glaube, du warst tatsächlich auch einer der Ersten, der bei dem Hagener Stammtisch mit dabei gewesen ist. Ne?
Also ich glaube, du warst ziemlich von... Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt schon her ist, aber auf jeden Fall war ich beim Hagener Stammtisch mit dabei und auch die ganze Zeit schon mit dabei. Ne? Also,
Ja. Möchtest du vielleicht einmal kurz sagen, was so deine Spezialität ist, was du so im Immobilienbereich treibst? Weil ich glaube, das ist ganz spannend.
Ja, prinzipiell bin ich relativ weit aufgestellt. Hauptsächlich bin ich eigentlich ja Maler und Lackierer, ja? Das aber auch schon seit mehr als 10 Jahren. Dementsprechend habe ich natürlich die Expertise im Bereich Handwerk und bin 2015 so ein bisschen auf das Thema Immobilien, sag mal, drauf gekommen. Als wir selber auch schon Immobilien gekauft haben, haben die dann auch renoviert und dann auch vermietet. Ja, haben wir auch schon einige Objekte und bin vor 2 Jahren auf das Thema Fix und Flip, sage ich mal, aufmerksam geworden und habe dementsprechend renovierungsbedürftige Immobilien kaufe ich, ja, mit meiner Frau zusammen, renoviere sie dann wirklich sehr hochwertig, ja, und verkaufe sie dann im Endeffekt hinterher wieder weiter, nachdem die ordentlich und schön aufbereitet sind mit allem, was dann wirklich auch dazu tun ist in der Immobilie.
Also hast du im Prinzip mit Bestandshalten so dieses klassische Hauskaufen, Sanieren, langfristig vermieten, damit hast du begonnen. Und dein Spaß lag aber wahrscheinlich darin, aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit, dass du gesagt hast, boah, eigentlich kann ich das ganz gut mit dem Renovieren. Und hast dann gemerkt, wenn man Objekte günstig einkaufen kann, vernünftig saniert, dass man sie auch höherpreisig dann verkaufen kann. Also Fix und Flip, das ist im Prinzip jetzt so dein Geschäftsmodell.
Ja, genau. Also Fix und Flip ist im Moment das, was ich sehr, sehr gerne mache. Ja, es macht mir einfach Spaß, die Immobilien zu sehen, wie die aussehen, am Anfang wie eine Ruine. Ja. Und man kann sie hinterher zu einem Traumhaus, sag ich mal, verwirklichen. Ich kann selber alle Entscheidungen treffen. Wie renoviere ich was? Wo kommt da eine Steckdose hin? Wie organisiere ich die Bäder, ja, von der Struktur her, was für einen Fußboden suche ich aus, was für Malarbeiten mache ich, Decke, Wände, Boden, und das finde ich einfach schön, das zu sehen, vorher, nachher. Wir bieten ja dann auch ein Homestaging mit an, wo man dementsprechend auch sehen kann, wie sieht ein Raum hinterher wirklich aus.
Ja,
wie
kannst du das einmal kurz erklären, was meinst du mit Homestaging, weil ich glaube, alle Zuhörer wissen dann nicht so, okay, was damit gemeint ist.
Also ein Homestaging ist wirklich das, man hat eine leere Immobilie, ja, und die leere Immobilie packt man Möbel rein. Ja, die Möbel sind aber teilweise keine echten Möbel, sondern sind teilweise auch Pappmöbel aus wirkliches Pappe, wo man dann wirklich so eine Küchenzeile hat und die ist wirklich aus Pappe und die wird einfach dann da reingestellt, ja, damit die Leute sehen können, oh, so kann ich meine Küche hinstellen. Ja, und das kümmert sich meine Frau drum, um diese ganze Organisation und diesen ganzen Einkauf, und damit kann man natürlich eine Immobilie richtig schön aufbereiten und auch gut vermarkten.
Also ich habe auch schon andere Fix und Flipper erlebt, also im Gegensatz zu dir. Ich finde, der Unterschied so in meiner Wahrnehmung, ich habe ja auch schon ein paar Baustellen von dir sehen dürfen, ist ja, dass du das nicht nur irgendwie mal schön pinselst, ganz platt gesagt. Ich glaube, wenn ich das einem Maler sage, klingt das nochmal anders. Als aber im Endeffekt ist es ja so, es geht nicht nur darum, das irgendwie nur optisch schön zu machen, sondern, also ich weiß, dass du auch Leitungen rausreißt und sowas. Ne? Also du sanierst, ne? Du schminkst nicht die Immobilien, sondern du sanierst ja auch vernünftig. Und also der Ertrag und der Mehrwert entsteht ja im Prinzip an der Stelle, wenn ich das Konzept einmal so richtig erkläre. Du kaufst eine Immobilie, wo sich jemand anderes, Fremdes, gar nicht vorstellen kann, was man da aus diesem Rohdiamanten eigentlich so zaubern kann. Und du bringst dann deine Kreativität, deine handwerklichen Fähigkeiten ein, revitalisierst dieses Objekt so, dass es am Ende wieder richtig schick aussieht. Und dann setzt du sogar noch die Kirsche oben auf die Sahnetorte drauf, indem du mit deiner Frau gemeinsam dann das Objekt auch noch schön herrichtest, das wohnlich gestaltest.
Genau.
Und dann entsprechend auch präsentierst, ne?
Ja, genau. Also es ist im Prinzip von vorne bis hinten, auch von der Organisation mit den Handwerkern, ja. Also ich gucke mir das Objekt an, wenn ich es einkaufe, sage so, das und das muss gemacht werden, von Elektrik bis Klempner, bis Fliesenleger, bis wirklich die Leitung neu, Rundrissveränderungen, die auch teilweise dann auch notwendig sind, um die Räume optimal zu präsentieren oder auch dann so zu präsentieren, dass es die meisten Leute auch anspricht. Ja? Mhm. Und dann diese hochwertige Sanierung, das ist schon so, wo wir sagen, da wollen wir hin, da wollen wir auch bleiben. Ich kenne auch viele, wo dann einfach oder im Internet einfach so gemacht wird, hier Fliesen lackieren und fertig. Ja, genau. Ja? Das ist einfach nicht unser Thema. Ja, also da wird alles rausgekloppt und dann neu aufgebaut, sodass die neuen Leute, die neuen Käufer wirklich sagen können, so, ich ziehe in die Immobilie ein und ich muss nichts mehr dran machen. Ja, ich muss nichts mehr streichen, ich brauche nur noch meine Möbel, wir tun unsere Möbel dann natürlich alle wieder raus, ja, und die neuen Käufer kaufen das Objekt, kriegen es leer und müssen nur noch ihre Möbel reinstellen und können sich direkt wohlfühlen.
Also wenn ich an mein eigenes Einfamilienhaus denke, weiß ich noch ganz genau, als ich am Anfang so die ersten Tage auf der Baustelle rumgerannt bin und dann von Freunden gehört habe, ey, denk da noch dran, da musst du eine Steckdose hin machen, was hältst du denn davon, wenn du hier die Wand wegnimmst oder sowas, ne? Mhm. Also ich meine, du bist handwerklich begabter als ich, das ist kein Geheimnis. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der perfekte Handwerker ist. Aber wenn du jetzt in so ein Objekt reingehst und das jetzt im Ankauf hast, ne? Wie kommen dir die Ideen? Also woher nimmst du das? Nimmst du dir den Grundriss und setzt dich abends auf die Couch und überlegst oder stehst du in dem Objekt drin und guckst dich um und überlegst, wie du was gestalten kannst? Woher kommt das bei dir?
Ja, diese optische, ja, also das sehe ich schon, wenn ich in dem Objekt drin stehe. Ja, also ich brauche jetzt keinen großartigen Grundriss, sage ich mal, wo ich dann überall nach Plan gucke, das und das, sondern ich stehe in dem Objekt drin, gucke mir das Objekt da an, geh durch die Räume durch und sag, nein, Wohnzimmer ist klein, Esszimmer ist klein, da ist eine Wand zwischen, nee, da muss ich einen Sturz einbauen, das muss ich offen gestalten, genauso wie eine Küche, ja. Also das sehe ich eigentlich schon, wenn ich in einem Objekt stehe, ja, oder oben ist ein Kinderzimmer, ist ein Durchgangszimmer, ja, nee, da machen wir die eine Wand zu und da bauen wir noch eine Rigips-Trockenbauwand rein, damit das kein Durchgangszimmer mehr ist, damit man dann die einzelnen Räume wirklich separat hat als Kinderzimmer und keine Durchgangszimmer, sowas sehen wir dann. Aber manche Sachen entwickeln sich auch erst. Ja. Ich habe ein Objekt, da haben wir einen Anbau dabei gehabt und haben neue Fenster reingebaut und auf einmal sagten wir, ja, da könnte man auch einen schönen geilen Balkon drauf bauen. Mhm. Dann haben wir es nachgenehmigen lassen, haben da jetzt eine riesengroße Dachterrasse drauf gemacht, was einen riesen Mehrwert für eine Wohnung gebracht hat. Mhm. Aber das entwickelt sich erst im Laufe der Zeit, wenn man auch wirklich damit zu tun ist und in dem Objekt drin ist, dann entwickeln sich manche Sachen auch erst.
Ich glaube, da kommt dir deine handwerkliche, also so wie du es gerade sagst, ne, ich habe von der handwerklichen Thematik ja gar nicht so das tiefgehende Wissen. Das heißt, du weißt aber schon, ey, da brauchen wir einen Sturz oder so. Also daran, an der Aussage alleine merke ich schon, du gehst ja mit einer ganz anderen Brille da rein, als ich das jetzt zum Beispiel machen würde. Ne?
Genau.
Aber du legst schon Wert darauf, dass das alles funktionell auch irgendwie ist. Ne? Also so wie du es gerade sagst, wir nehmen da eine Wand weg, damit das Wohnzimmer schön groß wird oder sowas. Kein Durchgangszimmer. Also du achtest schon darauf, dass derjenige, der es hinterher kauft, das Ganze auch im Alltag dann gut nutzen kann, oder?
Genau, auf jeden Fall. Ja, also ich denke nicht nur an mich, sondern ich muss ja an die neuen Käufer denken und an die Käufer, die alle, sag ich mal, es kaufen wollen. Nicht nur einer, so ich denke jetzt nur an Zwei-Personen-Haushalt, sondern ich denke an eine Familie, ich habe selber zwei Kinder, ja, dementsprechend denke ich, nee, ich habe nicht Lust, da durch ein Durchgangszimmer zu gehen und dann in einen Raum reinzugehen. Ja, also ich achte schon so auf alle Gegebenheiten. Ne?
Das, was du vorhin auch angesprochen hast mit dem Fliesenlackieren, ist genau das, was ich meinte mit dem Schminken. Ne? Also da draußen gibt es ja Leute, die dann irgendwie die Fliesen lackieren oder anstatt die Elektrik zu tauschen, nur die Schalter irgendwie ändern oder sowas, damit es frisch aussieht. Also in deinen Sanierungen steckt ja wirklich eine Sanierung drin, so wie es das Wort auch sagt am Ende des Tages. Ne? Wo kommt dieser Gedanke bei dir her? Also hast du den Spaß daran gehabt, das Objekt wirklich so vollständig umzubauen? Oder sagst du, nee, wenn ich das Objekt revitalisiere, dann möchte ich auch, dass hinterher eine gute Substanz da ist?
Ja, also auf die Substanz gucke ich natürlich vom allerersten Moment, sage ich mal, wo ich in die Immobilie gehe. Aber es entwickelt sich. Ja, also ich muss natürlich gucken für die Zukunft, was will der Käufer haben? Ja? Mhm. Und dementsprechend versuche ich das auch so zu bieten, dass alle Käufer Interesse daran haben.
Mhm. Also das Thema Fix und Flip, glaube ich, interessiert viele Leute da draußen. Oft haben die aber wahrscheinlich auch Hemmnisse davor, weil man nicht weiß, wie baue ich so eine Finanzierungsstruktur auf und sowas. Gerade bei solchen Themen Fix und Flip ist das ja etwas komplexer, als wenn ich jetzt ein Objekt für die Bestandsthematik kaufe. Was waren bei dir, als du angefangen hast damit, ne? Also du warst Bestandshalter und dann hast du dir gedacht, jetzt will ich Fix und Flip machen. Was war dein größtes Problem oder was war deine größte Herausforderung, als du damit losgelegt hast?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich gar nicht großartig ein Problem gehabt. Ja, also ich habe angefangen und ich will irgendwann mal was finden. Ja, und wir haben die Firma gegründet, ja, Anfang 2020 im Januar, und wir haben direkt ein Objekt gefunden, ja, was über Mundpropaganda dann zu mir geflossen ist. Ja.
Hattest du denn das Objekt zuerst oder hast du erst die
Firma gegründet? Ich habe erst die Firma gegründet und das kam aber alles parallel. Ah, okay. Ja, und dann kam die Info, das Haus ist zu verkaufen, hast du Interesse dran? Und dann haben wir alles so schnell hintereinander gekriegt, ja, dass wir dann das Objekt direkt in die Firma eingekauft haben. Und dann hat das alles so seinen Weg gegangen. Ich habe natürlich die Bankkontakte schon vorher auch über die Firma Malermaus gehabt. Ja. Dann da den Ansprechpartner und das Vertrauen dann auch. Mhm. Finanzierungen dann auch direkt durch Vertrauenssache, sage ich mal, über Jahre lang, die wir uns das aufgebaut haben. Und dann hat sich das eins zum anderen ergeben. Und prinzipiell würde ich jetzt sagen, dass ich jetzt keine Riesenprobleme am Anfang hatte, muss ich sagen.
Und die Deals, also okay, Finanzierung war zum Glück nicht das die Herausforderung für dich, weil du dadurch deine vorherige berufliche Tätigkeit schon die nötige Kredibilität, Bonität hast du dir so aufgebaut, dass die Bank dir vertraut hat.
Ja.
Also Geld war nicht das Problem, sondern Deals. Also hattest du auch sofort die Deals auf dem Tisch liegen oder war das vielleicht ein Problem?
Nein, eigentlich auch nicht. Ich habe das erste Objekt gehabt, ja, habe es fertig gemacht und dann hat sich direkt das zweite ergeben.
Okay.
Aber das war auch online auf der Plattform. Ja, und da hat sich dann dementsprechend das nächste Objekt gegeben. Und natürlich, je mehr Objekte man macht, umso mehr Kontakte man auch knüpft, ja, umso mehr, ich mache natürlich auch ein bisschen Social Media, ja, und je mehr man da veröffentlicht, umso mehr wird auch über einen gesprochen. Ja, und dementsprechend kam das alles so nach und nach auf mich zu. Wir haben jetzt innerhalb von 2020 bis jetzt, glaube ich, 14 Immobilien, sage ich mal, gemacht, wo dann fünf Wohnungen und 9 Doppelhaushälften oder Einfamilienhäuser mit bei sind. Ja, also ich denke mal, dass wir schon innerhalb der 2 Jahre sehr, sehr viel umgesetzt haben und auch nicht mal eben so kleine Wohnung, sondern wirklich schon so komplette Sanierung eines Einfamilienhauses mit allem, was dazugehört. Mhm. Und natürlich ein Einfamilienhaus ist natürlich eine andere Kategorie als nur eine Wohnung, wo viele sich wirklich darauf spezialisiert haben, auf eine Wohnung, wo man mal eben schnell was macht, sondern ich gehe tiefgründig in ein Einfamilienhaus und mache das komplett vom Grundstück mit Außenfassade, mit Fenster, mit Elektrik, Klempner, alles im Prinzip alles in Eigenregie.
Also wenn ich an mich denke und ich mir die Situation vorstelle, ich habe zwischendurch ja auch mal Leerstand in den Objekten, wäre beschönigt, wenn man das irgendwie verheimlichen würde. Mhm. Klar hat man zwischendurch auch mal Leerstand und wenn ich dann so mehrere Baustellen gleichzeitig habe, da bin ich leider so, dass ich nervös werde. Also das ist dann so, ich habe da eine Baustelle und dann muss ich die Handwerker koordinieren. Das ist etwas, was mir persönlich auf jeden Fall sehr schwer fällt. Wie viele Objekte gleichzeitig würdest du dir jetzt gerade zutrauen mit deinem jetzigen Personalstamm und so? Was meinst du, was ist realistisch machbar, wie viele gleichzeitig abzuarbeiten?
Also im Moment habe ich gerade 4 Objekte gleichzeitig, was natürlich extrem, ja, schon sehr belastend ist. Ich habe natürlich auch Mitarbeiter, die mich dann entlasten, aber 4 Objekte gleichzeitig in Renovierung, teilweise jetzt sind 2 im Verkauf, 2 in Renovierung jetzt nur noch, aber ich hatte zwischenzeitlich 4 Objekte gleichzeitig. Und das ist natürlich schon, wo man irgendwo sagt, ich kann nicht mehr und jetzt ist erstmal gut.
Ja. Das glaube ich, ja.
Hat sich aber so alles nach und nach entwickelt. Mhm. Es waren auch gute Einkäufe, ja. Mhm. Im Nachhinein, nach der ganzen Krise, jetzt wieder nicht gute Einkäufe, ja. Mhm. Weil man jetzt natürlich die Immobilie nicht mehr zu dem Preis verkaufen kann, wie es mal war. Mhm. Dementsprechend, man muss natürlich jetzt gucken, wie es alles so funktioniert. Aber ich bin immer noch überzeugt, dass das System funktioniert. Und ich durch meinen Verkauf einfach anders bin als andere auf dem Markt.
Ja klar, also meine Wahrnehmung ist definitiv, dass du auch für Qualität stehst da.
Ja.
Also nicht nur deine Social-Media-Arbeit, sondern ich finde auch deine Verkäufe. Wir kommen hier in Anführungsstrichen vom Dorf. Wenn man hier Blödsinn macht, das spricht sich ganz, ganz schnell rum.
Oh ja.
Und gerade wenn man immer im gleichen Markt ja irgendwie auch aktiv ist, weil ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, du bist ja auch regional hier tätig. Ne? Also du bist jetzt bei uns in der Region, da machst du deine Sachen im Märkischen Kreis, aber außerhalb nicht.
Nein.
Also ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man das wirklich immer am selben Ort macht, als wenn man diese in Anführungsstrichen Heuschrecken, ne, die dann wirklich nur die Fliesen pinseln, die dann von Ort zu Ort irgendwie ziehen und denen die verbrannte Erde am Ende egal ist.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein nachhaltiger Gedanke, den du da hast und das merkt man ja, sonst würdest du ja auch nicht weiterhin so viele Objekte im Einkauf und Verkauf haben.
Genau, ja. Nee, ich habe auch, wenn ich die 4 Objekte gleichzeitig habe, habe ich ja immer noch einen Hauptjob als Maler und Lackierer bei meinem Vater im Betrieb mit 25 Leuten, ja, wo ich auch von morgens bis abends in dem Betrieb drin bin und da auch meine Arbeit mache und die Firma Immomaus halt nur parallel, sage ich mal, mache zu meiner Haupttätigkeit. Und irgendwann ist natürlich dann wirklich Schluss.
Also das muss man sich vorstellen. Du bist immer noch Vollzeit
in
deiner normalen Angestellten-Tätigkeit.
Genau.
Plus du sanierst gerade 4, oder hast da in der Spitze 4 Objekte gleichzeitig saniert.
Genau.
Thema Zeitmanagement wäre wahrscheinlich auch nochmal eine interessante Podcast-Folge,
die mit dir abzudrehen.
Auf jeden Fall. Weil man da bestimmt auch noch einiges lernen kann.
Ja.
Aber Wahnsinn. Also das heißt, kann ich mir das denn so vorstellen, bist du, also du jetzt persönlich, auf der Baustelle handwerklich auch aktiv oder du bist wahrscheinlich dann jetzt eher mehr Koordinator, Manager, ne?
Genau, ich bin Koordinator, sag ich mal, ich organisiere alles, das Material auf die Baustelle, die Mitarbeiter einweisen, was sie zu machen haben, auch so jeder einzelnen Tag, sag ich mal, ja. Kümmere mich um alles, ja, Elektriker, Klempner und ich rufe die an, so, wir brauchen, in nächste Woche brauchen wir das, kannst du das diese Woche das noch machen, damit wir dann da wieder weiterkommen und da kümmere ich mich natürlich drum, auf den Baustellen habe ich natürlich meine Mitarbeiter, die das dann alles für mich abwickeln, weil das kann ich nicht noch selber, ich habe selber 2 Kinder und eine Frau zu Hause, die brauchen mich auch mal.
So sollte es sein, ne?
Ja. Genau, also da habe ich keine Zeit für und kümmere mich wirklich hauptsächlich um die Organisation, das heißt hauptsächlich, aber habe ich auch genug mit zu tun mit.
Das ist echt der Hammer. Also so viel gleichzeitig und auch die Anzahl der Objekte, die du jetzt schon gedreht hast, also Hut ab. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, Fix und Flip, aber nicht in der Größenordnung. Also ich habe mal vereinzelte Objekte gedreht und ich muss auch gestehen, in der Zeit, wo ich dann ein Objekt gerade hatte und in der Sanierung war, ich habe ja auch noch meinen Hauptjob nebenbei, mich hat das schon ziemlich belastet. Also ich ziehe echt meinen Hut, wenn ich überlege, 4 Objekte gleichzeitig, da muss man schon einiges koordinieren. Ich meine, du hast auch ein paar mehr Mitarbeiter als ich, die den handwerklichen Bereich da übernehmen. Aber das ist schon eine Leistung. Also Hut ab.
Danke.
Finde ich schon richtig gut. Mich würde noch interessieren, wenn du jetzt mit Leuten sprechen würdest, die gerade so am Anfang stehen. Ne? Also versetz dich mal in die Situation nochmal vor 5 Jahren meinetwegen auch. Ne? Also vor 2 Jahren hast du mit der Immomaus gestartet.
Genau.
Versetz dich mal 5 Jahre zurück.
Ja.
Und wenn du demjenigen jetzt einen Ratschlag geben müsstest, der auch zu dir kommt und sagt, Mensch, ich habe total Bock auf Immobilien, aber ich habe Angst. Was würdest du dem sagen?
Prinzipiell ist einfach machen. Ja, also man muss sich damit identifizieren, man muss Objekte mal suchen, ja, man muss auch präsent sein auf dem Markt. Ja, also man muss die Portale auswendig kennen, man muss sich in seiner Region im Prinzip auskennen, ja, und dann muss man einfach loslegen. Ja, also ich hätte jetzt auch sagen können, nee, das Objekt ist nichts für mich, das ist mir noch zu früh, ich habe einfach gemacht, ja, und dann hat sich alles nach und nach selber entwickelt, ja, von der ersten Immobilie jetzt bis zur 14. Immobilie innerhalb von 2 Jahren, ja, also ich habe einfach gemacht, ja, man muss natürlich, man hat Risiko, ja, je mehr man da einkauft, je größer die Objekte sind, umso mehr Risiko hat man, ja, vom Dreifamilienhaus ist was anderes, als wenn man nur eine kleine Wohnung macht. Also da sind teilweise Summen, die da im Raum stehen. Das ist schon heftig, aber man muss einfach machen.
Wo kein Risiko ist, ich glaube, da kann man nicht erwarten, dass das Geld vom Himmel fällt. Also ich glaube, wenn man Geld verdienen möchte und dann muss man Risiken eingehen, die man ja sonst vielleicht nicht eingehen möchte. Wenn man keine Risiken eingehen will, dann wird man auch nie das große Los irgendwo ziehen.
Genau, genau, so sehe ich das auch.
Und wo gehobelt wird, fallen Späne. Das ist ein handwerkliches Sprichwort. Und finde, Fehler machen ist auch gar nicht so schlimm.
Nein.
Weil wer keine Fehler macht, der arbeitet nicht. Ne? Also so sehe ich das definitiv auch.
Ist es auch nicht immer alles perfekt gelaufen, ja, aber es ist nie so, wo ich sage, boah, zum Glück habe ich das Objekt nicht gekauft. Also einfach machen.
Jetzt hat sich der Markt ja gerade so ein bisschen verändert. Die Zinsen sind ein bisschen gestiegen. Ne? Wir merken das auch im Immobilienmaklerbereich, dass die Nachfragen, also die Besichtigungstermine, gerade so ein bisschen nachgelassen haben. Wie ist deine Sicht auf die Dinge? Weil Fix und Flip ist ja nochmal was anderes als Bestandshalten. Ja. Würdest du sagen, der Markt bietet gerade immer noch Chancen?
Der Markt bietet Chancen im Einkauf, ja, um günstig Immobilien kaufen zu können. Mhm. Aber im Verkauf sehe ich da echt im Moment Magenschmerzen. Also habe ich echt Magenschmerzen. Ja, also auch andere Immobilien, die sind einfach so lange auf dem Markt, dann kommen da teilweise auch Preissenkungen. Ja. Mhm. Also man sieht schon, dass die Leute sehr, sehr vorsichtig aktuell sind. Mhm. Und da muss man natürlich immer gucken, was kauft man ein und was kriegt man hinterher auch wieder raus. Ja, also da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich bin es auch im Moment auch vorsichtig, das steht fest, ja. Aber irgendwo gibt es auch wieder Chancen, sag ich mal, aus der ganzen Krise rauszukommen. Mhm. Aber man muss halt das Richtige einkaufen.
Also ist für dich das Erfolgsrezept Nummer 1 jetzt gerade in dem aktuellen Markt auf den Einkaufspreis
sozusagen? Auf jeden Fall, na klar.
Okay. Und die Deals, wenn du jetzt aber einen guten Deal gerade angeboten bekommen würdest, würdest du trotzdem weiter zukaufen?
Ich würde trotzdem auch einkaufen, ja, überhaupt gar kein Problem. Ich finde es auch immer schön, wenn ich immer eine Immobilie im Bestand habe, wo ich immer dementsprechend meine Arbeiter drin habe, wo ich immer was zu tun habe, ja. Nur meine Hauptarbeit, ja, es macht mir Spaß, aber irgendwie fordert mich das immer und ich will immer irgendwas zu tun haben, noch nebenbei, weil es mir einfach total Spaß macht.
Ja, ich glaube, dieses Projektarbeitsdenken sozusagen, immer einzelne Projekte zu haben, also einzelne Objekte, die man in Projekten irgendwie durchdenkt.
Ja.
Ich glaube, das ist immer wieder eine spannende Herausforderung. Ne?
Genau. Irgendwann wird es aber auch langweilig, wenn man da nichts hat.
An welcher Stelle verzeichnest du für dich den Erfolg? Ist das der Termin beim Notar oder ist das der Moment, wo die Leute ins Objekt einziehen? Also wo empfindest du für dich das größte Glücksgefühl?
Das größte Glücksgefühl ist eigentlich so, wenn ich so die Fotos mache, wenn alles fertig ist. Ich komme in die Immobilie, die Möbel sind alle drin und sehe, boah, was wir da an Leistung gemacht haben, was wir da geschaffen haben in dem Haus, das ist einfach Wahnsinn. Ja, diese Verwandlung, ich habe natürlich immer die Vorher-Fotos auch, ja, ich weiß, wie es vorher aussah. Und wenn ich dann nach einem halben Jahr in das Objekt komme und gucke mir dann im Prinzip die Immobilie an, wie sie vorher aussah und jetzt, das ist für mich eigentlich das größte Glück.
Also ohne, dass ich das jetzt im Vorfeld wusste, hätte ich genau das tatsächlich auch bei dir erwartet, weil im Social-Media-Bereich, also bei Facebook macht ihr ja zum Beispiel auch ganz viel, wenn ich da so sehe, deine Frau ist das, die Objekte so einrichtet wahrscheinlich, ne?
Genau.
Also man merkt das, finde ich, wenn du so deine Videorundgänge da machst und so und die Kamera da durchschwenkt, dann sieht man an ganz vielen kleinen Stellen irgendwie so diese Details, woran man immer merkt irgendwie, oh, da hängt aber ein bisschen Herzblut mit drin.
Ja.
Das ist nicht einfach nur so lieblos da in die Ecke gestellt, sondern da steht dann noch eine Kerze irgendwie mit rum oder da hängt ein Handtuch irgendwie schön dekoriert. Oder die Kissen sind schön drapiert. Also ich finde, da merkt man schon, dass das ein Punkt ist, der auf jeden Fall auch Spaß macht. Ne?
Ja.
Also ansonsten, glaube ich, würde man solche Ergebnisse ja auch gar nicht liefern können.
Also wirklich die Liebe zum Detail und das macht es einfach aus.
Okay, also für mich ist auf jeden Fall schon mal interessant, Punkt Nummer 1, du hast gesagt, einfach machen, einfach mal loslegen, wahrscheinlich jetzt nicht sofort mit einem Einfamilienhaus anfangen, wenn man nochmal neu startet.
Richtig,
ne?
Ja.
Vielleicht erstmal mit einer Wohnung. Punkt Nummer 2, mit Herzblut dabei sein, also da auch ein bisschen Kreativität mit reinbringen.
Ja.
Und ich glaube auch ganz wichtig, wie du es gesagt hast, also vernünftig sanieren, nicht irgendwie nur oberflächlich schminken, sondern auch wirklich Substanz schaffen.
Ja.
Und du sagst aber auch, im aktuellen Markt kann es auf jeden Fall weitergehen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ja, also finde ich schon mal einen mega spannenden Einblick, weil ich glaube, du warst jetzt der Erste in dem Podcast, der nicht Bestandshalten klassisch gemacht hat. Die anderen, die bisher da waren, das sind ja eher so die klassischen Bestandshalter gewesen.
Ja.
Und das hier ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Investmentstrategie, erstmal Fix und Flip zu betreiben, um einfach Kapital wahrscheinlich aufzubauen. Bist du denn selber, also jetzt, wo du sagst, eigentlich ist ja deine Expertise gerade auch in diesem Sanierungsbereich.
Ja.
Hast du überhaupt noch Bock auf Bestandshalten oder ist das für dich langweilig?
Dieses Zwischen, also beides. Ja, also ich mag Fix und Flip, ich mag aber auch Buy and Hold. Ja, ich habe auch mehrere Immobilien als Buy and Hold in der GbR, sage ich mal, wo wir da auch selber vermieten, auch alles fix und fertig renoviert haben auf einen hohen Standard. Ja, und dann sind die Leute eingezogen und müssen auch wieder nichts machen. Ja, das bieten wir ebenfalls an. Ja. Und wir haben auch eine VV GmbH gegründet, wo wir auch wirklich verschiedene verschiedene Räume, sag ich mal, auch haben, wo wir dann auch Gewerbe vermieten. Ja, also es macht mir alles Spaß. Die gesamte Immobilienbranche, sag ich mal, von A bis Z, es macht mir einfach alles Spaß.
Aber das Sanieren schon am meisten.
Das Sanieren natürlich am meisten, das steht fest, ja.
Okay, aber das heißt also auch weiterhin, Bestand wird auch weiter aufgebaut und soll auch in Zukunft noch weiter wachsen.
Auf jeden Fall. Na klar. Mhm.
Ja, geil. Hast du eine Buchempfehlung für jemanden?
Muss ich sagen, ich bin ehrlich nicht der gute,
Leser.
Nein.
Okay.
Ja.
Wenn sich jetzt jemand ganz neu mit dem Thema Immobilien beschäftigen würde, welchen Tipp würdest du ihm geben, wenn er gerade am Anfang steht?
Ja, gute Frage.
Also kein Buch lesen auf jeden Fall.
Nein, kein Buch lesen.
Erfolgsfaktoren, ne? Ich will ja im Prinzip jetzt darauf hinaus, was du so für dich als Erfolgsbringer irgendwo siehst, ne? Also, was hat dich am meisten irgendwie in dem Immobilienbereich nach vorne gebracht? Wo war so der größte Turbo drin? War das dein bestehendes Netzwerk an Handwerkern? War das dein Dealflow, dass die Objekte reingekommen sind? Was war für dich so der größte Push, der dich nach vorne gedrückt hat?
Kleiner Push, sag ich mal, der Handwerker, das war natürlich enorm, ja. Natürlich aber auch die Kontakte, die man so nach und nach erst aufgebaut hat, aber von vornherein das Netzwerk auch zum Banker, sag ich mal, zu den Handwerkern und natürlich den Namen, den man sich mit Malermaus aufgebaut hat, hat mir natürlich weiter den Push gegeben. Das muss natürlich alles irgendwie mitbewerten und dafür stehen wir dann auch und das würde ich schon sagen, so das Netzwerk, sag ich mal, so wie auf dem Stammtisch, ja, wir haben ja auch schon mehrere Berührungspunkte beim Stammtisch gehabt, wo du mir da weiter geholfen hast oder Empfehlungen gegeben hast, um bei der Bank Kosten zu drücken, ja, also war auch mega damals, also das Netzwerk ist einfach das Wichtigste und deswegen bin ich auch regelmäßig beim Stammtisch und das macht einfach nur Spaß.
Ja, ich sehe das auch so. Also wir haben jetzt schon ein paar Mal beim Podcast den Stammtisch so angepriesen. Das soll jetzt gar keine Werbung eigentlich dafür sein. Aber ich glaube, der Erfolgsfaktor, der dahinter steckt, ist eigentlich nur, dass man die richtigen Leute zusammenbringt. Also die richtigen Leute meine ich auch damit, die in die gleiche Richtung schauen. Ne? Also das heißt ja nicht, dass alle anderen Leute falsch sind. Das meine ich nicht, sondern man hat gemeinsam einen Fokus. Wir interessieren uns gemeinsam für Immobilien. Du hast eine ganz andere Expertise, als ich die habe. Ich bin eher so der kaufmännische Part. Du bist eher der handwerkliche Part und hast deine Stärken ja im Fix- und Flip-Bereich. So, und ich finde das halt genial, wenn man sich da irgendwie auf Augenhöhe austauschen kann, miteinander locker ein Bierchen trinkt oder da gemeinsam sitzt beim Essen und sich gegenseitig Tipps geben kann. Ich glaube, viele haben immer Angst, dass man da in so eine Art Konkurrenzdenken kommt, so nach dem Motto, Mensch, wir bedienen hier alle den gleichen Markt und wir sind doch Konkurrenten. Ich weiß nicht, wie viele Immobilienmakler wir beim Stammtisch haben, also die ja eigentlich alle untereinander Konkurrenten sein müssten. Genau das Gegenteil, finde ich, ist der Fall. Also man ist nicht als Konkurrent dort, sondern man gibt sich ja gegenseitig wertvolle Tipps, man hilft sich gegenseitig und ich glaube, da profitieren alle eigentlich total. Von. Ne?
Also egal, was ich auch so mitbekommen habe, alle profitieren davon. Keiner geht da raus aus dem Stand und sagt, boah, du Penner, du hast mir jetzt einen Deal weggeschnappt. Nein, überhaupt nicht. Das ist alles ein Geben und Nehmen und das macht das einfach aus.
Mhm. Ja, also ich kann mich noch an eine Situation erinnern, ich glaube, da warst du sogar auch mit bei, da ging es um eine Eigentumswohnung in Lüdenscheid, da haben wir in dem Raum nebenan gesessen und haben wir mit, ich glaube, 4 oder 5 Leuten, haben wir dieses Objekt analysiert, haben wir gemeinsam so mal die Investment-Kennzahlen miteinander verglichen und haben unsere Meinung so reingeschmissen und da saß ein Steuerberater mit am Tisch, da war der Architekt mit dabei und also ich sage jetzt mal, unterschiedliche Expertise. Mhm. Ich saß als Finanzierer irgendwie noch mit da am Tisch. Und dann haben wir alle gemeinsam so gesprochen, ey, achte doch mal darauf. Oder ne, dann, ja, aber du musst das in der und der Gesellschaftsform kaufen. Und ich sage, ja, aber dann pass auf die auf die Zinsbindung auf. Mhm. Also als blödes Beispiel jetzt. Ja. Aber ich fand, das war so ein typischer Moment, wo ich da gesessen habe und gedacht habe, ey, wie geil ist das
mega.
Denn? Ja. Jetzt legt er hier den Deal auf den Tisch und hat direkt die Fachleute hier sitzen, die selber als Investoren da sitzen, aber trotzdem ja ihre Fachexpertise mit reingebracht haben und an der Stelle voneinander gelernt haben. Also die Kernaussage, die jetzt dahinter steckt, ist nicht, lauft alle Mann zum Stammtisch, sondern eigentlich Netzwerken, egal in welcher Form, um welches Thema es sich dreht, ob man Autosammler ist oder keine Ahnung, ich habe letztens ja jemanden kennengelernt, der mit Schuhen Geld verdient, mit limitierten Schuhmodellen, auch total
spannend. Habe ich schon gehört,
Also ich glaube, man kann mit vielen Dingen da draußen Geld verdienen, aber wichtig ist es, glaube ich, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, was um einen herum ist, was in die gleiche Richtung schaut.
Was in die gleiche Richtung schaut, wo man sich aber auch wirklich darauf verlassen kann. Also es bringt nichts, einen Handwerker zu haben, der erst in 3 Monaten kommt. Wirklich einen wo ich sage, so komm, nächste Woche brauche ich dich, musst du mir helfen, dann kommt er auch. Oder sofort am selben Tag teilweise noch, wenn Wasserschäden sind, passiert ja immer irgendwo was. Ja, aber dann ist er am selben Tag trotzdem noch da, obwohl er auch seine Arbeit hat. Ja. Aber das ist einfach das Beste, was einem passieren kann. Netzwerk aufbauen, und das ist das A und O.
Absolut. Und ich finde auch noch einen Punkt: aus den Fehlern der anderen lernen. Also ich werde auch demnächst nochmal eine Podcast-Folge machen, wo ich die Leute nach ihren Fuck-Up-Stories frage. Ja. Also was ist richtig schief gelaufen? Weil ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der Punkte ist, aus dem man am meisten lernen kann. Und teilweise sogar noch mehr als aus den Sachen, die alle super toll gelaufen sind. Weil das sind ja in Anführungsstrichen immer die Rosinen. Ne? Genau. Aber eigentlich die Fehler, die man so macht, die jeder von uns macht, die auch ich, also jeder macht diese Fehler. Aber das sind die Dinge, aus denen die anderen Leute ja auch am meisten lernen können. Also da wird es demnächst auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge zu geben.
Ja, interessant.
Also Kevin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du auch so offen darüber gesprochen hast. Das ist alles nicht selbstverständlich, deswegen, wir haben ja mittlerweile ein paar Zuhörer hier, und da freue ich mich natürlich immer, wenn so offen über die Themen gesprochen wird, weil über das Thema Geld spricht man nicht, ist ja so ein blöder Mythos, der da irgendwie rumschwirrt, und viele Leute hemmen sich ja dann davor, auch mal ein paar Sachen auf den Tisch zu legen, deswegen danke auf jeden Fall dafür.
Sehr gerne, vielen Dank, dass ich auch hier sein darf.
Sehr gerne.
Meine erste Podcast-Folge.
Hast du gut gemacht.
Ja, danke dir.
Danke. Damit es vielleicht nicht die letzte gewesen ist, würde ich jetzt die Zuschauer mal bitten, also die Zuhörer, vielleicht gibt es ja jetzt so einen Punkt, der euch total interessiert, an dem vielleicht Geschäftsmodell, was der Kevin da betreibt, oder an der Situation, in der er da ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns die gerne per E-Mail. Der Kevin und ich, wir sehen uns noch ein paar Mal, ja, da bin ich ganz sicher. Und dann werde ich die Fragen gerne mal weiterreichen, und dann gibt es vielleicht nochmal eine zweite Folge, wo der Kevin nochmal ein paar Auskünfte gibt. Und ansonsten, wir beide, weiß ich, wir fahren jetzt zum Stammtisch.
Auf jeden Fall, genau.
Genau, weil heute Abend ist nämlich zufällig Stammtisch, das haben wir miteinander verbunden. Ja, dann wünsche ich allen anderen noch eine erfolgreiche weitere Zeit, und schmeißt uns eure Fragen rüber, damit wir in Zukunft noch einen weiteren Podcast drehen können.
Alles klar, danke dir. Schönen Abend noch.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.